Heute gibt es was zu feiern, heute gibt es ein Jubiläum. Heute kommt die 250. Episode vom Podcast Systemisch Denken und Handeln on Air. Darüber freue ich mich natürlich und tatsächlich bin ich auch ein bisschen stolz darauf, 250 Episoden die Energie gehabt zu haben, 250 Episoden lang die Ideen gehabt zu haben, die ich gern mit dir teilen wollte. Aber vor allen Dingen freue ich mich über dich und möchte mich bei dir ganz recht herzlich bedanken, bei dir und all den anderen Hörerinnen und Hörern, die mich motiviert haben, diesen Podcast immer wieder neu aufzunehmen. Die Motivation kommt aus den zahlreichen Rückmeldungen, die ich bekomme, aber auch aus der Statistik. Denn immer dienstags, nachdem Montag die neue Episode rauskommt, schaue ich mir die Statistik zum Podcast an und sehe, wie viele Menschen diesen Podcast hören und sich von systemischen Ideen inspirieren lassen. Und das wiederum ist Inspiration und Motivation für mich, wieder eine neue Episode aufzunehmen. Also vielen herzlichen Dank für die Motivationspower, die du und all die anderen mir schenken. Wenn ich dann in die Statistik reingucke und auch mal die erfolgreichsten Episoden durchscrolle, dann stelle ich jedes Mal fest, dass die Episode 1, die tatsächlich, ich habe es nachgeschlagen, am 22.11.2019 on air ging, dass diese allererste Episode mit der Überschrift Aha-Erlebnisse nach wie vor die am meisten gehörte Episode ist. Sehr spannend. Scheinbar hören auch sehr viele neue Hörerinnen und Hörer ganz gern mal die allererste Episode, die im Podcast zu entdecken ist. Denn die Anzahl der Hörerinnen und Hörer steigt natürlich und zum Zeitpunkt, als dieser Podcast begann, hatte ich lange nicht so viele Hörerinnen und Hörer wie heute. Deshalb glaube ich, dass einige ganz bewusst mal ganz an den Anfang gehen und schauen, was hat er denn da am Anfang gesagt, was hat ihn denn motiviert, diesen Podcast zu machen oder auch, was hat ihn denn motiviert, das Systemische überhaupt in Angriff zu nehmen. Und so möchte ich auch heute ein Aha-Erlebnis mit dir teilen. Ein Erlebnis, in welchem verschiedene Learnings drinstecken, finde ich jedenfalls. Einerseits zeigt das Erlebnis, was ich mir teilen möchte, die Unberechenbarkeit sozialer Systeme. Es ist ein wunderbares Beispiel anschlussfähiger Kommunikation. Es zeigt Lerneffekte und du wirst erfahren, was eine Confusion-Matrix ist, was ich bis dahin auch nicht wusste, und auch das ein oder andere Lehrreiche über künstliche Intelligenz. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Hallo und herzlich willkommen zur Jubiläumsepisode, zur 250. Ausgabe. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Heiko Rössel. Über die Unberechenbarkeit sozialer Systeme habe ich ja schon das ein oder andere geteilt. Besonders bedeutsam erscheint mir in diesem Zusammenhang die Metapher, die Heinz von Förster uns geschenkt hat. Er hat ja die Unterscheidung zwischen der trivialen und der nicht-trivialen Maschine aufgemacht. Die triviale Maschine wäre demnach eine, deren Aktionen man vorhersagen kann, bei der man den Output auf Basis des Inputs berechnen kann. Dann ist diese Maschine trivial. Selbst dann, wenn sie sehr kompliziert sein sollte, ist sie nicht komplex. Komplex ist dagegen eine nicht triviale Maschine und diese Maschine lässt sich im Output nicht errechnen. Es hat spezielle Ursachen, dass es nicht möglich ist und auf die geht Heinz von Förster selbst ein. Ich zitiere gleich aus seinem Buch. Die nicht-triviale Maschine betrifft demnach die psychischen Systeme, aber auch die sozialen Systeme, die sogenannten lebendigen Systeme. Und im Buch, welches Heinz von Förster gemeinsam mit Bernhard Pörksen herausgebracht hat, im Buch Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners, fragt Bernhard Pörksen, was das analytische Problem einer nicht-trivialen Maschine ist. Also, warum kann ich ein soziales System, warum kann ich ein Denksystem, die Gedanken eines Menschen nicht berechnen? Und darauf antwortet Heinz von Förster. Gegeben ist ein System, eine Maschine, ein lebendes Wesen. Und das analytische Problem lautet, wie funktioniert dieses System, diese Maschine, dieses lebende Wesen? Und wie kann man in einer endlichen Folge von Experimenten die operativen Eigenschaften bestimmen, die sich an der Beziehung von Reiz und Reaktion, Ursache und Wirkung ablesen lassen? Lässt sich die Transformationsregel herausbekommen? Das heißt, die Transformationsregel, was macht diese Maschine aus dem gegebenen Input, welcher Output kommt raus, wie transformiert ein Mensch oder ein soziales System eine Information. Weiter schreibt von Förster, im Falle der nicht trivialen Maschinen ist das analytische Problem, wie schon gesagt, prinzipiell unlösbar. Das heißt, eine solche Maschine kann nicht vorausberechnet werden. Ihre Transformationsregeln hängen von der Geschichte und Vergangenheit ab. Sie sind vollständig unberechenbar und das macht sie so schrecklich unbeliebt. Sie zerstören unseren Traum von einer berechenbaren Welt. Ja, wie wunderbar poetisch das von Förster wieder ausdrückt. Sie zerstören den Traum der berechenbaren Welt und sind unbeliebt. Das heißt, ich kann soziale Systeme nicht vorberechnen. Ich kann nicht planen, was Menschen, Teams und Organisationen passieren wird, was sie tun werden, sondern das liegt in ihrer Vergangenheit, in ihrer Historie begründet und kann morgen anders sein, als es gestern war. Ich glaube, wir alle haben solche Phänomene schon beobachtet und mein Aha-Erlebnis, welches ich mit dir teilen möchte, zeigt, glaube ich, ganz gut, warum soziale Systeme nicht berechenbar sind, wie ein Flügelschlag der Geschichte sozusagen große Auswirkungen haben kann und dass es auch vollkommen anders hätte kommen können. Um dir mein Aha-Erlebnis, die anschlussfähige Kommunikation, die ganz bestimmt nicht berechenbar war, zu erläutern, muss ich dir kurz den Kontext erklären. Mein Unternehmen stellt eine kleine Box her. In dieser Box sind Mikrofone drin und diese Mikrofone hören die Umgebung. Und wenn in dieser Umgebung etwas Spezielles passiert, wir nennen das Anomalie, dann stellt diese Box diese Anomalie fest und alarmiert das. Man kann diese Box also in irgendeinen Raum hineinstellen, man lässt dann die in der Box ansässige künstliche Intelligenz lernen, was in diesem Raum so üblicherweise für Geräusche vorherrschen und wenn dann ein Geräusch kommt, welches anormal ist, dann sagt die Box, ich habe was gehört, was ich noch nie gehört habe und signalisiert diese Anomalie und die Leute, die diese Nachricht bekommen, können dann diese Informationen in irgendeiner Art und Weise bewerten. Das heißt, aus einem großen Spektrum von Geräuschen kann diese Box durch Lernen automatisch Anomalien feststellen und wenn man dann diese Anomalie bestätigt, dann lernt das System, okay, das war eine Anomalie, in Zukunft kann ich die präziser voraussagen und wenn diese Anomalie doch keine Anomalie war, dann kann man das auch quittieren und dann lernt das System, okay, dieses Geräusch war jetzt doch ein normales Geräusch, werde ich zukünftig nicht mehr als Anomalie kennzeichnen, so ganz grob. Diese Box wollten wir nun einem Industrieunternehmen verkaufen und hatten ein Verkaufsgespräch. Und nun beginnt die Stafette der anschlussfähigen Kommunikation. Meine Kollegin und ich saßen also im Teams-Meeting und haben uns bemüht, die Box zu erklären. Im Zuge dieses Gespräches bei einem übrigens sehr interessierten Kunden fragte dieser, ob wir denn auch eine Confusion-Matrix erarbeitet hätten. Und dieser Begriff hat uns zunächst mal in Konfusion versetzt, weil wir beide diesen Begriff noch nie gehört haben. Eine Confusion-Matrix, was ist denn das? Nun, wir haben gesagt, wir haben es nicht, haben aber den Begriff schnell notiert, um nicht zu vergessen, danach zu recherchieren, was das eigentlich ist. Zum Abendessen saß ich dann mit meiner Familie am Tisch und habe diese kleine Geschichte von der Confusion-Matrix erzählt und mein Sohn, der Wirtschaftsinformatik studiert hat und sich gut mit künstlicher Intelligenz auskennt, konnte mir dann erklären, was eine Confusion-Matrix ist. Und ich muss es dir auch erklären, es ist eine spannende Idee, die Wirksamkeit einer künstlichen Intelligenz nachzuweisen. Es gibt nämlich richtige, richtige falsche und falsche richtige. Im Klartext könnte eine künstliche Intelligenz einen Fall erkennen, also eine Anomalie, und diese Anomalie ist auch eine Anomalie. Das ist richtig, richtig. Es könnte auch eine Anomalie vorliegen, die durch die KI nicht erkannt wird. Das wäre dann richtig falsch. Oder andersrum, falsch, richtig, die KI hat eine Anomalie gekennzeichnet, obwohl gar keine vorlag. Ja, diese drei Fälle kann man unterscheiden und nun kann man durch eine Testreihe herausfinden, wie präzise arbeitet die künstliche Intelligenz, also wie viele richtige werden gefunden, wie viele nicht zu markierende Zustände wurden markiert und wie viele zu markierende Zustände wurden nicht markiert. Das ist eine Confusion Matrix. Und mein Sohn erläuterte das Ganze an der Erkennung von Krebszellen. Also wenn man so ein Krebsbild anschaut, so ein Computertomographiebild, dann kann man zur KI sagen, finde aus diesem Bild die Krebszellen raus. Und dann kann man eine Confusion Matrix erstellen in dem Sinne, dass man feststellt, Wie oft hat die KI präzise die Krebszelle gefunden? Das wäre gut. Wie viele Krebszellen waren im Bild, die die KI nicht gefunden hat? Das wäre der eine Fehler. Oder wie viele Krebszellen hat die KI identifiziert, die gar keine waren? Das wäre dann der andere Fehler. Das wäre ein weiteres Beispiel dazu. So, nun hatte ich gelernt, was eine Confusion Matrix ist. Du hast es by the way auch erfahren, falls du es nicht schon vorher wusstest. Mit meinem neuen Wissen bin ich am Tag drauf in unser Team-Meeting hineingegangen. Die Produktmanagerin war dabei, einige andere Kolleginnen waren dabei und ich habe dann nochmal erklärt, was eine Confusion Matrix ist und dass es doch eigentlich ganz cool wäre, wenn wir unser Produkt auch mal mit einer Testreihe so verproben würden. Ich habe bei der Gelegenheit auch das Beispiel der erkannten und der nicht erkannten Krebszellen erläutert, weil es mir so schön greifbar erschien. Ja, wir haben dann weiter geredet, dies und das. Und mit einmal sagt die Produktmanagerin, ich habe eine Idee. Ich komme nochmal auf das Beispiel der Krebszelle zurück. Wenn wir unser System zukünftig völlig anders trainieren lassen würden, also sprich nicht, wir hören in einen Raum hinein, was da alles stattfindet, und das System sagt, ich habe hier, glaube ich, eine Anomalie festgestellt, etwas, was wir noch nie in dem Raum gehört haben, könnte man es doch auch andersrum machen. Man könnte der künstlichen Intelligenz beibringen, wie spezielle Geräusche sind. Und diese speziellen Geräusche könnten dann ganz gezielt erkannt werden. Also kein Negativtest, sondern ein Positivtest, könnte man sagen. Also das Umdrehen des gesamten Prinzips unseres Produktes. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen mitnehmen. Ja, unser Produkt hat bis dahin in einem großen Rauschen und einem Geräuschteppich, könnte man sagen, Anomalien festgestellt. Und diese Anomalien waren gar nicht weiter bezeichnet. Das System hat zunächst mal nur gesagt, da ist was, was nicht üblich wäre. Und die Kollegin hat die Idee, mit dem gleichen KI-Prinzip einfach was anderes zu lernen. Man lernt dem System von vornherein die Anomalie an und sagt, wenn was so klingt, dann gib mir eine Nachricht. Und mit dieser Idee kann ich völlig andere Use Cases bauen und das Produkt in völlig anderen Produkt- und Industriezweigen einsetzen, beispielsweise für die Qualitätssicherung. Ich kann dem Produkt beibringen oder ich kann der KI beibringen, wie ein richtiges fertiges Produkt klingt. Und wenn ich dann dieses Geräusch vergleiche mit dem gerade getesteten Geräusch, kann ich sagen, ist dieses Produkt jetzt korrekt oder ist es nicht korrekt? Kann man sich bei einem Glas zum Beispiel vorstellen. Naja, wie dem auch sei. Meine Kollegin hatte eine Idee. Auf Basis dieses Metapherbildes dieser Krebszelle. Und du kannst dich daran erinnern, wie das gekommen ist. Dieses Metapherbild kam nur, weil der Begriff der Confusion Matrix im Verkaufsgespräch nicht klar war, weil ich am Abendessen dieses Thema adressiert hatte, weil mein Sohn daraufhin das Beispiel der Krebszelle brachte, hat meine Kollegin eine Idee gehabt, die sie dann ausformuliert hat und so stand ein ganz neuer Gedanke im Raum. Dieser Gedanke wiederum wurde nun in unser Entwicklerteam hineingetragen und präsentiert und die Frage gestellt, könnten wir nicht ein völlig neues Produkt bauen, also auf Basis des gleichen Basissystems, mit einem ganz anderen Use Case, in dem wir die positiven Fälle anlernen und herausfinden und signalisieren. Und unser Entwicklerteam sagte, wahrscheinlich geht das. Lass es uns ausprobieren. So, nun sitzt gerade unser Entwicklerteam daran, das zu testen. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass es so kommen wird, dass wir also dann zwei Produkte entwickeln auf Basis einer KI. Also wir haben nur eine Box, ein Mikrofon drin, eine KI drin, aber je nachdem, lerne ich das Grundrauschen zum Feststellen der Anomalie oder lerne ich die Anomalie oder das gewünschte Soll-Ergebnis, um das festzustellen. Das geht auf Basis vom gleichen Gerät. Wir hätten dann sozusagen ein Produkt mit zwei Use Cases und könnten damit ganz neue Märkte bedienen. So, das wird wahrscheinlich so sein. Auf was wollte ich hinaus? Stell dir mal vor, dieses neue Produkt würde jetzt den Markt erobern. Die Kunden rennen uns die Bude ein, wir machen Millionen Umsätze damit. Dann kommt dieses neue Produkt, woher? Du kannst dich daran erinnern. Aus einem Verkaufsgespräch und der Frage des Kunden, ob wir eine Confusion Matrix hätten. Wie verrückt, oder? So, nun kann man zwei Learnings mitnehmen. Zum einen die anschlussfähige Kommunikation. Wie eine Staffette, wie ein Staffelstab, wurde diese Confusion Matrix in jeweils etwas abgewandelter Form von einem Kommunikationspunkt zum nächsten weitergetragen und ist indirekt immer noch in Kommunikation in unserem Unternehmen, weil das Entwicklerteam ja gerade forscht, ob wir das so hinbekommen. Wahnsinn! Und dazu hätte man sich das nicht ausdenken können. Man hätte es niemals berechnen können. Keiner hätte jemals voraussagen können, dass diese neue Produktidee entsteht, so wie sie entstanden ist. das ist eigentlich ein verrückter Wahnsinn, finde ich, der wieder einmal mehr ein Aha-Erlebnis ist, um mir zu zeigen, wie systemische Arbeit funktioniert. Indem man aufmerksam ist, indem man die Kommunikationsprozesse gut beleuchtet, kommen neue Gedanken ins System hinein. Wenn diese Gedanken zugelassen werden, wenn die Gedankenräume aufgemacht werden, wenn die Kommunikationsräume zur Verfügung stehen, dann können solche Gedanken entstehen und vielleicht neue Produkte entwickelt werden. Es könnte aber auch sein, dass meine Kollegin diese Idee nicht gehabt hätte. Dann hätte sie es nicht formuliert, dann hätten wir es dem Entwicklerteam nicht gesagt, dann würde es auch kein neues Produkt geben. Es könnte aber auch was ganz anderes passieren. Es könnte sein, wir entwickeln ein neues Produkt und keiner will es haben. Es wird dann sozusagen wieder eingestellt und ist völlig erfolglos. Und auch das lässt sich nicht berechnen. Das Fazit dieser kleinen, vielleicht besonderen Jubiläumsepisode soll sein: Du siehst ganz deutlich die anschlussfähige Kommunikation, die unser System, unser Produktmanagement-System am Leben hält. Das heißt, unser Produkt lebt, weil wir im Unternehmen und mit unseren Kunden über dieses Produkt reden. Würden wir jede Kommunikation einstellen, gäbe es, by the way, auch kein Produkt mehr. Dann läge es nur noch als stumpfes Ding irgendwo im Lager rum. Du verstehst, was ich meine. Das heißt, die anschlussfähige Kommunikation ist in letzter Konsequenz auch dieses Produkt. Und dazu ist nochmal ganz deutlich geworden, niemand hätte voraussagen können, was da passiert, denn so viele Kommunikationspartner und so viele unwahrscheinliche Punkte sind hier aneinandergereiht worden, um zu diesem Ergebnis zu kommen. Und ich glaube, sehr, sehr viele Produkte entstehen genauso. Man hat oft die Illusion von Planbarkeit und Berechenbarkeit und stellt dann doch fest, ein soziales System ist leider, wie es Heinz von Förster sagt, leider ein nicht triviales System und zerstört die Illusion der Berechenbarkeit. Wenn wir aber mit dieser Erkenntnis klarkommen, wenn uns klar ist, dass es nicht berechenbar ist, dann können wir mit systemischen Methoden und Ansätzen dennoch wieder Wahrscheinlichkeiten erhöhen. Und darum soll es gehen. Und deshalb ist das systemische Denken so wertvoll, so großartig. Und darum hoffe ich, dass du auch zukünftig ab der 251. Episode kommende Woche weitere viele Gedanken von mir hören möchtest und dich an der Entwicklung der Systemtheorie durch anschlussfähige Kommunikation beteiligst. Dabei wünsche ich uns allen sehr viel Erfolg. Bleib interessiert und neugierig. Unternehme was. Dein Heiko.